Hallo zusammen, das hier ist Termfrequenz 360, der Podcast, in dem wir uns als Moderatoren von termfrequenz.de euren Fragen stellen und diese in kleinen, kurzen 5-Minuten-Takes zusammengeschnitten dann hier als einen Podcast zur Verfügung stellen. Wenn ihr spannende Fragen habt, die euch umtreiben, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen als wie schreibt ihr einen sinnvollen Titel, dann schreibt uns doch einfach diese Frage an fragen@termfrequenz.de und wir schauen, dass wir diese sicherlich umfangreich, aber niemals zeitnah beantworten werden. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Podcast und vergesst nicht, uns zu bewerten. Auf diesen Monat und in unserer ersten Sendung heißt die Frage, die wir uns natürlich dieses Mal selber gestellt haben, was war dein größter Fuck-up? Weil aus Fehlern lernen heißt siegen lernen und das wollen wir euch natürlich nicht vorhalten. In diesem Sinne viel Spaß mit den kommenden Antworten.
Hallo, hier ist der André Goldmann von pixeldreher.de oder technicalseo.de, ganz wie du es nimmst. Ehemalig 404 Podcast. Ich nehme ja momentan auch wieder neue Folgen auf, also wenn du mal reinhören magst, gerne. Aber Schluss mit der Werbung, es soll hier um meinen persönlichen größten Fuck-up gehen. Und den möchte ich dir ganz gerne nennen. Warum ich das mache, es ist ein ganz einfacher Grund. Ich halte persönlich sehr viel von solchen Fuck-ups. Habe auch schon ein paar Mal die Fuck-up-Night besucht. Die gibt's hier in Leipzig und bestimmt auch in deiner Stadt, sofern die nicht ganz so klein sein sollte. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Da lernst du wirklich eine Menge. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Fuck-up. Mein größter Fuck-up war, ich habe viel zu spät in die eigene Reichweite meiner Plattform investiert. Ich hatte über 11 Jahre eine Plattform, jetzt mag man ein bisschen schmunzeln, zum Thema Nageldesign. Wir haben da wirklich in Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum den Markt beherrscht, viele Jahre. Und was uns aber passiert ist, wir haben viel zu spät in die eigenen Reichweitenkanäle investiert. Bedeutet, wir waren lange Zeit sehr abhängig, die erste Zeit von Google, später dann von Facebook und dann halt wieder von Google. Gut, irgendwo muss der Traffic ja herkommen, aber was wir halt nie gemacht haben, wir haben halt in das Produkt investiert, also wir haben halt sehr, sehr viel in die Entwicklung, dass man es nutzen konnte, dass es für die Nutzer wirklich innovativ war. Zu dem damaligen Zeitpunkt, muss man dazu sagen, gab es sowas wie Pinterest noch nicht und auch Instagram war noch weit, weit weg, sodass damals noch Bildergalerien wirklich notwendig waren. Und es gab bei uns weder eine Login-Anmeldung, noch konnte man sich für einen Newsletter anmelden, von Push-Notifications, mal ganz zu schweigen, die gab es damals auch noch nicht. Und das lief viele Jahre sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. Das Problem, was dann halt kam, angefangen bei Google. Google hat dann irgendwann angefangen, das Local Pack zu integrieren, was uns wirklich eine Menge Traffic gekostet hat. Für die nicht wissen, was das Local Pack ist, das ist am Ende die Integration von regionalen Suchergebnissen, also beispielsweise in meinem Fall von Nagelstudios um die Ecke. Und das hat uns natürlich, was rein Google-Traffic angeht, ca. 60-65% an Traffic gekostet, was natürlich immens ist. Und wir haben aber währenddessen eine ziemlich große Facebook-Seite aufgebaut mit zu besten Zeiten 150.000 Fans. Und ja, das habe ich alles selbst beschrieben. Wir haben 12 Posts am Tag gemacht. Und irgendwann ab 100.000 Fans, muss man dazu sagen, das ist nicht jetzt erst passiert, wo viele andere auch davon betroffen sind, sondern wir haben bereits 2014 den großen Hammer gekriegt. Und zwar fast mit einer Punktlandung, als wir die 100.000 Fans erreicht haben, haben wir quasi von Facebook da einen Riegel vorgeschoben bekommen. Wir haben fast nichts mehr erreicht von unseren Nutzern. Das mag auch daran gelegen haben, dass vielleicht das Interesse nicht ganz so hoch ist, wie wir es rausgespielt haben. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat man einfach versucht, das Beste mitzunehmen und den meisten Traffic abzuschöpfen, was man eben kriegen konnte. Das waren auch nicht wenige. Also wir hatten so am Tag um die 20.000 Besucher mit, ja, wir haben rund 20 Seitenaufrufe pro Session gehabt. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da an Traffic drauf war auf dem Portal. Und natürlich auch, was da an AdSense-Umsätzen war. Das war ganz lukrativ. Lange Zeit nichts anderes gemacht als das Portal. Ja, und dann kam eben der Punkt, dass Facebook uns da eben diesen Gap gegeben hat. Und dann hatten wir halt eben von Facebook nicht mehr wirklich viel Traffic. Bei Google haben wir halt auch das Problem gekriegt, dass eben dieses Local Pack kam. Und ja, zack, haben wir unseren Traffic mal um ein Vielfaches minimiert. Und dadurch, dass wir keine Anmeldung hatten, keine Community auf unserer Website, sondern immer die Subcommunities von anderen genutzt haben, oder besser gesagt, wir da eine Subcommunity aufgebaut haben, standen wir dann vor dem Problem, theoretisch 150.000 Menschen mit Interesse an uns zu haben, aber sie nicht mehr erreichen zu können. Um ein Beispiel zu geben, wenn wir so einen Sponsored Post aktivieren wollten, dann war so das Einstiegsgebot bei 500 Euro. Könnt ihr euch überlegen, wenn er 12 Posts am Tag macht, das macht er nicht so häufig und Arbitrage hat da jetzt nicht so wunderbar funktioniert. Das war so mein größter Fuck-up. Ja? Also viel zu spät in eigene Reichweiten investiert. Und dann die Zielgruppe nicht mehr erreicht, dann vielleicht auch etwas abgehängt worden durch Instagram und Pinterest. Muss aber dazu sagen, ich habe die letzten 5 Jahre durch meine andere Tätigkeit in einem Weiterbildungssektor einfach sehr, sehr viele andere Dinge gemacht und es war dann irgendwann auch nicht mehr so mein Top-Projekt. Aber um das mal in Summen auszudrücken, wir waren beim monatlichen hohen vierstelligen bis manchmal sogar fünfstelligen Betrag abzüglich aller Kosten und Steuern. Und waren dann jetzt, bevor ich es im Zuge meiner DSGVO-Maßnahmen gelöscht habe, komplett alle Dinge, die damit quasi zusammenhingen, haben wir im Monat noch 150 Euro gemacht. Das ist tragisch. Rückwirkend habe ich eine Menge daraus gelernt und vielleicht auch für dich jetzt in diesen 5 Minuten lerne von meinem Fuck-up und investiere bereits in der Planung deiner Plattform in eigene Reichweitenkanäle. Und beginne damit am besten noch heute oder wenn du ein neues Projekt planst, benutze es am besten gleich als Projektgrundlage, indem du eben deine Nutzer wirklich an dich bindest. Ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Fuck-up. Bis bald. Ciao.
Ja, hier ist der Jan von den Social Marketing Nerds für Termfrequenz 360. Wir reden über Fuck-Ups. Und ich will euch mal kurz über mein Fuck-Up erzählen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie persönlich macht man das und was ist ein wirkliches Fuck-Up? Ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht und wir haben als Social Marketing Nerds 2016 gestartet mit einem grandiosen Blogartikel von meinem Mitgründer Ben. Der ist absolut durch die Decke gegangen. Und danach kamen die Kunden auf uns zu und wollten mit uns zusammenarbeiten. Wir hatten beide als Freelancer und Ben auch als Gründer natürlich schon in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, Erfahrungen gesammelt. Aber dann doch natürlich ohne groß Agenturerfahrung zu haben, uns dann auf einmal konfrontiert gesehen, Personen und Kunden als Dienstleister gegenüber unsere Leistung anzubieten. Und daraus möchte ich kurz eigentlich so mein wichtigstes Learning euch darlegen. Wir hatten eine Anfrage von einem Kunden, der voll heiß war auf Facebook, so wie alle anderen, die jetzt auch im Online-Bereich unterwegs sind und sagen, okay, lass einen neuen Kanal testen, wo können wir Conversions günstig reinholen, was ist irgendwie State of the Art, was ist das, wo wir vielleicht Wettbewerbsvorteile erzielen können, weil wir First Mover sind. Dieser Kunde ist dann auf uns zugekommen, wir haben cooles Produkt, war irgendwie für uns Spielwiese, weil wir dem ganzen Stempel aufdrücken konnten mit neuen Werbemitteln, Ausrichtung, Strategie, wirklich so Implementierung von Facebook Advertising. Die ganze Sache hat sich dann so entwickelt, dass eigentlich zunehmend beide Seiten, sowohl wir als auch der Kunde, immer so ein bisschen aneinander vorbeigesprochen haben, weil wir nicht mit den gleichen Systemen gemessen haben. Wir hatten unsere Facebook-Zahlen, die waren super, wir hatten Conversions, wir hatten Cost-Per-Conversion, die völlig okay waren bei den Margen und Produkten, die der Kunde angeboten hat. Aber der Kunde hat halt entsprechend andere Zahlen gehabt. Wir haben aus datenschutzrechtlichen Gründen beim Kunden dann kein Facebook-Pixel einbauen können. Das heißt, wir mussten die Conversions versuchen mit Google Analytics und UTM-Parametern zu tracken. Und am Ende ist ja dann so ein bisschen rausgekommen und da auch vielleicht mal den Dank an den Michael Jansen, der uns da so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ja, wenn man versucht, zwei Messsysteme übereinander zu legen, die komplett anders messen und dann auch noch ein Attributionsmodell hat, was dann in diesem Fall auf einer Last-Click-Attribution beruht hat und Facebook in der Regel nie der letzte auslösende Klick ist, der zur Conversion führt, dann macht euch viele Gedanken, wie ihr Attributionen aufsetzt, wo Facebook, wo Google, wo die jeweiligen Systeme entsprechend anzuordnen sind. Das hat uns danach dann eine Menge Zeit gekostet, das mal glatt zu ziehen und auch zukünftig dann bei Kunden entsprechend so reinzugehen, dass jeder das gleiche Verständnis hat. Und das war dann am Ende das größte Fuck up, weil es extrem viel Nerven, extrem viel Zeit gekostet hat und in dem Fall war es dann in der Tat Criteo, die im automatischen oder automatischen Retargeting und im Display eingesetzt waren und alle Conversions wurden dann Criteo zugeschrieben und wir hatten dann keine Conversions auf unserer Seite, der Kunde war unzufrieden, er war auch nicht davon zu überzeugen, dass es anders ist und für uns war es einfach das wichtigste Learning, dass wir zusätzlich Kunden Attributionsmodelle beibringen müssen, erklären müssen, implementieren müssen und auch einfach in diese ganze Messbarkeit viel mehr Zeit investieren, damit wir am Ende nicht zwei Systeme haben und unterschiedliche Zahlen, weil sonst ist die Erwartungshaltung am Ende einfach so, dass jeder sagt, okay, das funktioniert für uns nicht oder man spricht einfach zwei verschiedene Sprachen. Und das war so das größte Fuck-up, aber zeitgleich auch das größte Learning für mich, zum Start meiner Selbstständigkeit oder unserer Selbstständigkeit, unserem Agenturbusiness. Und ja, guckt einfach, mit welchen Systemen ihr messt und welche Kennzahlen ihr habt und schaut, dass ihr die gleiche Sprache sprecht. Damit erspart ihr euch viel Fuck-up.
Hallo, hier ist der Gidon von wortliga.de und vom Content Kompass. Normalerweise hört ihr mich ja zusammen mit dem Olaf. Mein größter Fuck-up, mein größter Fehler in meiner Karriere, der besteht aus zwei Teilen. Das eine war wirklich nur noch in der Zukunft zu leben, in meinen Visionen und Zielen und schon fast so tun, als wäre ich schon da und wirklich fast vor lauter Vision und vor lauter Getriebensein den Bezug zur Realität zu verlieren, was jetzt gerade eigentlich wichtig wäre. Und der zweite Teil von dem Fuck-up ist, nicht das zu machen, was nicht das zu verkörpern, was mir wirklich wichtig ist, was ich liebe zu tun. Und ich möchte jetzt ein bisschen konkreter werden. Da ging es um eine Firma, die wir zusammen mit ein paar Kollegen gegründet hatten. Da ging es um Local SEO im weitesten Sinne. Vielmehr um dann im Verlauf um darum, für Unternehmen in Google Maps einzutragen und das damals noch nicht ganz so schnell sterbende Google Plus zu pflegen und solche Dinge. Und wir hatten uns das in den Kopf gesetzt und ich hatte mir so ein Ziel in den Kopf gesetzt, 500 Kunden. So 500 Kunden ist der erste Meilenstein. Und ich habe wirklich, ab einem Tag, ich glaube sogar ab der Gründung der GmbH, habe ich mir gesagt, okay, jetzt ist Krieg, gibt es nur noch das und ich werde dieses Ziel erreichen, 500 Kunden und hab zu der Zeit dann angefangen, auch wirklich das Geschäft, aus dem ich komme, der Text, da, das ist auch die Wortliga, ich bin Texter, wir beschäftigen Autoren, völlig zu vernachlässigen, nur noch die Google Maps Geschichte zu machen, weil von der habe ich mir versprochen, reich zu werden und erfolgreich, und habe wirklich nur noch daran rumgebastelt. Und Enthusiasmus ist jetzt nicht schlecht per se, aber das war eben, ich habe nur noch von dieser Vorstellung 500 Kunden und habe wirklich komplett damit auch geplant. Also ich habe meine ganzen Finanzen und alles, was man so im Leben eben so plant, von diesem, dass dieses Ziel in Erfüllung geht, abhängig gemacht, und habe auch gesagt, das muss klappen, sonst ist halt hier ein riesen Scheiß am Dampfen. Und so war es dann am Ende auch, weil es eben nicht geklappt hat. Und ich bin heute überzeugt davon, dass es deswegen nicht geklappt hat, weil ich nicht mehr das vertreten habe, was mir wirklich wichtig ist. Ich habe gesagt, mir geht's also ja ums Geld, um diesen Erfolg, und habe mich darauf so eingeschossen. Und was ich heute weiß, was mir eigentlich wichtig ist, ist was zu tun, was andere Leute lieben, was anderen Leuten weiterhilft und gefällt. Und da war dieser Gedanke bei mir persönlich zu der Zeit verloren gegangen, was zu machen, was anderen Leuten hilft. Ich bin mir sicher, wenn ich dem treu geblieben wäre und nicht nur noch auf dieses numerische Ziel geachtet und auf diesen harten wirtschaftlichen Erfolg nur noch geachtet hätte, dass ich dann auch kreativer gewesen wäre und vielleicht, dass wir dann vielleicht Dinge anders angepackt hätten, weil ich habe mich zu der Zeit immer als Impulsgeber auch erfahren in der Konstellation. Und was natürlich auch völliger Schwachsinn war, war eben sowas wie das Content-Geschäft. Ich habe geschrieben, seitdem ich 15, 16 war, und schreibe bis heute, das einfach so über den Haufen zu werfen und so zu tun, als wäre das nichts mehr wert. Also back to the roots und das verfolgen, was mir wirklich am Herzen liegt, und das überhaupt erstmal rausfinden, warum habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht, warum habe ich angefangen zu schreiben, was gefällt mir daran so sehr, das habe ich aus den Augen verloren in der Zeit, und das habe ich heute wieder. Und darüber freue ich mich extrem, und ich hoffe, dass ich dir mit dem Negativbeispiel, mit dem Fuck-up, mit dem Fehler, vielleicht ja für deine aktuelle Situation eine kleine Hilfestellung geben konnte. Also bis dann, tschüss.
Hallo, hallo, hier ist der Olaf vom Content Kompass, dem Content Marketing Podcast hier auf Termfrequenz mit mir und Gidon Wagner. Meine Fuck-Ups unternehmerischer Art will ich euch hier mal vorstellen. Und zwar der erste Fuck-Up passt in das Thema Unternehmensstruktur. Wir haben 2012 eine PR-Agentur mit einer Online-Marketing-Agentur, Suchmaschinen-Marketing-Agentur verheiratet und dachten, mit der Zeit würde es automatisch zu einem Aufbruch der Silos kommen, auch wenn die Fachabteilungen getrennt voneinander sitzen, also die SEOs sitzen untereinander, die PPCler sitzen untereinander. Das haben wir jahrelang durchgezogen, und nach 4 Jahren hat man irgendwie gemerkt, die Silos sind immer noch da, und jeder hat so in seinem eigenen Sub gelöffelt und wenig Blick über den Tellerrand, obwohl man in Mitarbeitergesprächen immer wieder gehört hat, dass der Blick über den Tellerrand gewollt ist. Und da haben wir uns dann Ende 2016 dazu entschlossen, diese Fachbereiche aufzulösen und die Teams quasi im Endeffekt nicht mehr nach Fachbereichen zu strukturieren, sondern nach Projekten zu strukturieren, dass in jedem Team quasi mindestens ein Spezialist aus PR, SEO oder PPC sitzt. dieser Plan, dadurch dieses interdisziplinäre Arbeiten und diese ganzheitliche Denke voranzutreiben, ist voll aufgegangen. Die Mitarbeiter haben super angenommen. Wir brauchten keine großen Change-Management-Maßnahmen zu ergreifen. Da bin ich sehr, sehr froh und stolz drüber, dass das so angenommen wurde und wir mit so gut wie keinen Widerständen hier zu kämpfen hatten. Quasi dadurch haben wir es quasi dann wirklich jetzt hingekriegt, nach 6 Jahren endlich diese Silos aufzubrechen und ein interdisziplinäres Arbeiten zu fördern, mit dem großen Bonus, dass die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich dadurch gestiegen ist. Mein zweites Fuck-up ist etwas Persönliches, und zwar habe ich mich aufgrund eines, ich nenne es mal knapp Burnouts, seit 2014 sehr viel mit dem Thema Ego auseinandergesetzt, habe das für mich mal ein bisschen auseinandergenommen und habe mal für mich versucht, mehr darauf zu achten, was ist eigentlich mein Ego und was bin ich? Weil viele denken von uns, benutzen den Begriff Ego, setzen sie mit Charakter gleich oder mit etwas Positivem gleich. Sobald das Ego aber Großteile unseres Lebens beeinflusst, ist es negativ. Ego kann in unserem Leben dosiert eingesetzt und kontrolliert eingesetzt sehr förderlich sein, gerade wenn es darum geht, Sachen voranzutreiben, Sachen voranzubewegen. Wenn es aber Überhand nimmt, kann es sehr zerstörerisch auf uns wirken, insbesondere was die Gesundheit angeht. Das Ego erkennt man immer an Gefühlen, die aufkommen, wie Neid, Gier, Hass, Eifersucht, Angst, Wut. Das sind alles so typische Eigenschaften oder Symptome des Egos, nenne ich sie mal. Und wenn ihr sowas bei euch feststellt, dann ist das immer ein Alarmsignal, dass ihr vielleicht mal ein bisschen Aufmerksamkeit und aufmerksamer oder achtsamer sein solltet, was da euch gerade treibt. Und das ist eben meistens dann euer Ego. Und ihr solltet das versuchen, wieder in den Griff zu kriegen, damit es euch eben nicht permanent im Hamsterrad laufen lässt oder in Beschlag nimmt und damit auch viel negative Gefühle erzeugt. Und das ist halt für mich eine sehr wichtige Erkenntnis gewesen aus dieser Negativerfahrung, die ich da sammeln durfte, nenne ich es mal. Wenn ihr Menschen sagen hört, das, so bin ich halt, das ist mein Charakter und ich lasse mich nicht verbiegen, würde ich sagen, hängt zu 90% das Ego auf der Zunge, was ich krampfhaft versucht zu verteidigen und zu schützen und zu bewahren. Menschen, die nicht bereit sind, sich weiterzuentwickeln und da stehen bleiben und es dann unter dem Deckmantel verkaufen, bleiben sich treu, das wäre ihr Charakter etc., sind großteils in dieser Ego-Falle drin. Das waren meine zwei Fuck-Ups aus meiner unternehmerischen Laufbahn. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und viel Spaß jetzt mit den anderen.
So, das ist mein technischer, fachlicher Fuck-up sozusagen, und der war relativ früh in meiner Laufbahn, und zwar so 2008 auf der T-Online. Damals war ich ein ultra kleines Team, bestand irgendwie aus mir, einer freien Kraft und, glaube ich, einem Werkstudenten. Wir waren so ein selbstgegründetes Team, die Geschichte habe ich schon öfters erzählt. Wir haben schlicht und ergreifend uns selbst gegründet aus dem Produktbereich Search heraus und waren sozusagen auf der T-Online tätig, so als Schönwetterteam. Das heißt, wir waren nicht irgendwie tief eingebunden in irgendwelche Themen, sondern wir standen all den Leuten zur Verfügung, die Lust hatten, mit uns zu arbeiten. Es waren auch einige, wir hatten auch einige schöne kleine Leuchttürmchen hingestellt, aber wir hatten jetzt auch nicht so diese riesen Attention zu dem Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz stand 2008 ein großer Relaunch auch mit einer strategischen Neuausrichtung einher. Die T-Online hatte von ganz früher, aus den frühen Zeiten des Internets, immer die Idee gehabt, einfach eigene Medienmarken zu setzen zu den einzelnen Ressorts. Deswegen hießen die alle waren ja alle auf Subdomains gehostet und hießen so etwas wie On-Nachrichten, On-Lifestyle, On-Leben etc. für Online-Magazin zum Leben oder Lifestyle und Das war so die Idee, da eigene Marken draus zu machen. Hat nie funktioniert, war aber so eine ganz allererste Idee aus, was ich weiß, 2001, 2002 her. Hätte vielleicht auch funktionieren können, kann ich nicht beurteilen zu der damaligen Zeit, aber war natürlich definitiv in der Art und Weise gescheitert, weil natürlich T-Online als sich sehr bekannt war, aber natürlich die Host sieht natürlich keiner, wenn er rumklickt. Und da war natürlich die Sache, all diesen Kram wegzuschneiden, und da hat man diese Hosts sozusagen getötet, und dann hießen die Hosts hat nur noch Unterhaltung, Leben, Sport etc. pp. Und gleichzeitig hatte man das CMS auf eine andere Ebene gehoben, was auch noch dazu geführt hat, dass die Artikel-IDs komplett neu vergeben werden mussten, weil einfach alles einmal importiert worden ist, und damit war das Problem, dass ich jetzt zwei Änderungen hatte. Einmal, dass bei allen URLs der Host ändert, das ist jetzt nicht so weiter tragisch, da kann man regelbasierte 301, zwei Zeiler, fertig, aus. Problem waren die IDs, die dann war pflichtenergreifend nicht mehr möglich, alles weiterzuleiten, weil es gab keine Regel und so viele Weiterleitungen konnte man jetzt gar nicht einrichten. Das System war nicht in der Lage zu dem Zeitpunkt, über Modified Header selber Weiterleitung zu verwalten, und jetzt irgendwie 3 Millionen Weiterleitungen in der HTXS reinknullen, ist nicht die beste Idee. Und schon mal gar nicht bei dem Traffic, der da aufschlägt. Also haben wir schlicht und ergreifend das gesagt, was pragmatisch auch richtig ist. Soweit sind wir noch bei keinem Fuck-up, haben gesagt, wir nehmen die wichtigsten Seiten und hoffen, dass sich das relativ schnell geht. Jetzt war 2008 und Google nicht ganz so schnell wie heute, obwohl die T-Online schon etwas war, wo relativ stark gecrawlt wurde. Nichtsdestotrotz hat man dann gelernt, hat das Ganze 4 Wochen gedauert, dass man so schön in so eine 4-Wochen-Delle reingelaufen. So Anfang März 2008 Anfang kann man schön in Sistrix sehen, ging das Ganze runter und ging gegen Ende März auch wieder hoch und war dann sozusagen für 2 Wochen wieder auf dem alten Stand. Jetzt kommt aber das Fuck up, was passiert ist, es ist danach gerade wieder runtergeknallt. Und da habe ich mir gedacht, what the fuck is that? Warum jetzt das und was ist hier passiert? Und siehe da, wir haben die Rankings nicht verloren, wir haben sie auf eine ganz andere Domain geschoben, weil, und das war mir dem Zeitpunkt schlicht und ergreifend nicht klar, dass dieses Content-Management-System, was wir haben, auch andere Domains beliefert hat. So zum Beispiel auch die t-online.ch, wie der Name schon sagt, die ist Pendant für die Schweiz. Und hier ist nun Folgendes Lustiges passiert. Dem CMS ist ziemlich egal, was man hinschreibt. Also die Webserver schieben die Anfrage ans CMS und das CMS guckt einfach nur auf die ID, die eben drinnen ist. Und dem ist total egal, welchen Host man anfragt oder welche Domain man anfragt, solange die Anfrage durchkommt. So, und damit war es möglich, dass man eine ID auch unter einem Host bekommen konnte, der eigentlich woanders hin war, beziehungsweise hier das sogenannte Domain. Also ich konnte dann eine onunterhaltung.t-online.ch plus ID bekommen, wenn die ID pflichtenergreifend gültig war. Und jetzt hatten wir das große Problem, dass diese Hosts, also diese On-Unterhaltung, die wir abgemeldet haben, hatte Google schon seit Jahren auch als CH, als Duplicate Content indexiert. Hat bloß nicht wehgetan, weil in DE natürlich die DE die CH immer schlägt. Deswegen haben wir das auch nie bemerkt. Es gab auch keine Server-Logs, wo man das hätte sehen können, weil die schlicht und ergreifend nicht gelockt worden sind. Das ist eine andere Geschichte, kann ich auch mal erzählen. So, also wir wussten es schlicht, also ich wusste es nicht. Der Technik war das so klar, dass sie ihr System so gebaut haben, dass sie darüber nie geredet haben. Also hatten wir alles auf der T-Online-CH, weil es dort diese Hosts eben noch gab, weil wir sie dort nicht getötet haben und umgedreht haben auf die anderen. Beziehungsweise nicht gab, sondern sie waren pflichtenergreifend erreichbar, weil es keine Weiterleitung eingerichtet worden ist. Und Google kannte diese jetzt als Duplicate, hat schon jetzt 6, 7, 8 Jahre. Die deutschen Hosts waren neu und da hat er einfach die als Original angesehen und hat einfach für 2 Wochen alle Rankings auf die T-Online-CH geschoben. Hat danach aber stückchenweise gemerkt, das war falsch und hat sie auch wieder zurückgeschoben. Spannende Geschichte, was hat man daraus gelernt? Ich habe für mich einfach daraus gelernt, seitdem viel tiefere Fragen zu den technischen Systemen zu stellen, weil es gibt einfach Absurditäten, die sind so absurd, da kann man einfach nur versuchen, im Gespräch rauszukommen, weil ich kann nicht fragen, macht ihr irgendetwas, XYZ, weil ich das Thema noch nicht hatte, sondern mir wirklich, wenn es geht, mit Technikverantwortlichen, am besten jemand, der Technik die Sachen auch macht, lange zu unterhalten, wie sein System wirklich funktioniert, um zu verstehen, was dann auch alles gebogen wird, weil es werden die komischsten Sachen gebogen. Und nachdem wir das zum Beispiel festgestellt hatten,
hatte ich dann auch relativ schnell ein Problem geklärt, als mich dann irgendwie so ein Jahr später mal die Kollegen aus Bonn angerufen hatten und schlicht und ergreifend gesagt haben, du, wir haben hier ein Problem, unsere Telekom.de, die springt halt hoch, wird 4 Wochen, dann verliert sie fast alle Rankings 4 Wochen wieder, kommt nach 4 Wochen wieder hoch und kommt wieder runter. Und ich habe mir schon gedacht, ah, das Muster kommt mir irgendwie komisch vor, wie eine Verlängerung unseres CH-Problems als ewiges Problem. Und dann habe ich mir die Top-Suchanfragen angeschaut und dann habe ich gesehen, eine Top-Suchanfrage der Telekom, damals war Bastian Schweinsteiger, was jetzt kein Produkt oder Tarif der Deutschen Telekom war, offensichtlich. Und die hatten exakt das gleiche Problem, weil ihr CMS auch über zwei Domains bedient hat und man konnte unter jeder Domain einfach alle Inhalte kriegen, und zwar die Telekom.de als auch die FC Bayern München. Und wenn man sich danach, wenn man das mal weiß oder gesehen hat und hat diesen Sistrix angeschaut, konnte man auch sehen, wie die sich beide gegenseitig ständig raus und reinschieben. Und also gleicher Spaß hat man dann auch gleich gefunden. Und wie gesagt, gelernt, setzt sich extrem mit den Systemen auseinander. Man glaubt nie, wie absurd verbogen diese sein können. Lohnt sich einfach, da wirklich tiefer reinzugehen. Und das Zweite ist, alles, was wir Absurdes jemals gesehen haben, haben wir einfach aufgeschrieben. Und unsere Themen an Sachen, die wir einfach fragen, wenn wir im Erstkontakt mit dem Kunden haben, wird halt auch mit jedem Kunden kontinuierlich länger, weil man immer wieder neue Sachen sieht. Es hat nie aufgehört, seitdem ich jetzt diesen Job mache, zu sehen, was es an Absurditäten einfach geben kann, die aus irgendwelchen guten Gründen auch da sind. Auch die Kollegen hatten sehr gute Gründe. Die Gründe dann zu beseitigen, hat auch noch etwas länger gedauert, weil wir dafür mussten Workarounds sind. Man konnte es jetzt nicht einfach abschalten. Die Gründe haben auch zu Kostenersparnissen geführt. Also es war wirklich valide, die Entscheidung. Nichtsdestotrotz musste man sie umbauen, weil natürlich keiner daran gedacht hat, was das hinten dran an Ärger verursachen kann. Dementsprechend geht davon aus, dass, wenn Systeme lange laufen, Menschen schon viele Probleme hatten, für die Probleme Lösungen gefunden haben, die unter Umständen etwas absurd im SEO-Verhalten sind. Redet also viel und denkt nicht, weil etwas so sein sollte, ist es auch so. Das war jetzt mein technisches Fuck-up und ich hoffe, ihr konntet daraus ein bisschen was mitnehmen und hoffe, die Kollegen haben auch schöne Sachen für euch zu erzählen. In diesem Sinne.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Kai Spriesersbach vom Online-Radar-Podcast. Ja, auch ich möchte euch meinen größten Fehler meiner Karriere bisher schildern. Es ist kein klassischer SEO-Fehler, wie jetzt irgendwie die Robots.txt falsch hochgeladen und Google ausgesperrt oder, keine Ahnung, die falsche Disavow-Liste beim Kunden hochgeladen. Sowas ist mir Gott sei Dank noch nichts Gravierendes passiert.
Sondern das ist mehr so ein Fehler, naja, ich würde mal sagen, unzureichende Kommunikation. Also jetzt nicht mit den Kollegen oder so, da wird auch manchmal zu viel geredet und ihr kennt das ja auch mit den Meetings, dass das auch ein bisschen Überhand nimmt. Es gibt aber ein paar Dinge, wo ganz, ganz wichtig ist, dass ihr die wirklich klar kommuniziert. Und zwar geht es bei mir um das Thema Absprachen, also ganz klar die Erwartungen äußern. Was erwarte ich von dir, was erwartest du von mir? Egal, ob das mit dem Chef ist, mit dem Vorgesetzten, mit einem Kunden, mit einem Partner, mit einem Mitgründer, wie auch immer. Ich habe früher den Fehler gemacht und ich habe den Fehler auch mehrfach machen müssen, bis ich es wirklich gelernt habe, dass ich immer davon ausgegangen bin, ja, das wird schon so sein, wie ich mir das denke und der andere wird schon das von mir erwarten, ja, also sozusagen, was ich auch bereit bin zu investieren oder zu geben. Ich habe einfach noch zwei Beispiele. Zum Beispiel habe ich vor etlichen Jahren, da war es ja noch üblich, Linktausch zu machen und da haben wir auch oder ich persönlich ein paar eigene Webseiten betrieben, auch hauptsächlich zum Zwecke des Linktauschs. Und habe dann einfach meinem Arbeitgeber mein Link-Netzwerk sozusagen zur Verfügung gestellt, dass ich beim Link-Tausch einfach Zeit und Geld spare, dass ich halt auch Links von meinen Seiten angeboten habe, wenn ich einen Link zu meinem Arbeitgeber haben wollte. Und ich bin natürlich davon immer ausgegangen, dass ich dann auch auf mein Link-Netzwerk oder meine Seiten dann auch Verlinkungen als Gegenleistung sozusagen erhalte. Naja, wie es dann so war, ist nie drüber geredet worden. Als es dann soweit war, gab es dann halt richtig Stunk. Weil natürlich der Vorgesetzte davon anscheinend niemals ausgegangen ist und das auch nie wirklich richtig ausgesprochen und kommuniziert wurde. War auf jeden Fall mein Fehler, habe ich sehr draus gelernt. Zweites Beispiel war eine GmbH-Gründung, die ich vor ein paar Jahren hatte. Ja, da haben wir auch viel gesprochen. Wir wussten, was wir entwickeln wollen. Wir wussten, was wir aufbauen und auch erreichen wollten. Wir haben auch sogar darüber gesprochen, wie wir das erreichen wollen. Aber nie so richtig klar ausgesprochen, wer der vier Beteiligten im Gründungsteam eigentlich sich um was kümmert. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass ja jeder die Stärken, die er aus meiner Sicht hatte, ausspielt. Dabei wollten teilweise die Gesellschafter halt was ganz anderes für sich und auch hatten andere Erwartungen an mich. Ich bin davon ausgegangen, keine Ahnung, ich kümmere mich jetzt blöd gesagt um SEO und der andere hat aber gedacht, nee, der Kai kann ja auch gut quatschen, der soll den Vertrieb machen. Jetzt nur als Beispiel, war jetzt in dem konkreten Fall nicht so, aber so in dem, ja, ihr wisst, glaube ich, worum es geht und was ich meine damit. Also mittlerweile mache ich das wirklich ganz knallhart zu sagen oder ich frage dann auch nach, lieber Kunde, was ist bitte die Erwartung? Weil ich hatte es auch schon bei Kunden, dass darüber nicht geredet wurde. Ich habe meine Leistung erbracht, aber der Kunde hatte eben sich zum Beispiel viel mehr Folien für seinen Vorgesetzten erhofft und die tatsächliche Arbeit war gar nicht so wichtig oder so. Wenn man darüber im Vorfeld spricht, was erwartest du, was brauchst du wirklich, was erwartest du von mir und dann ich auch ganz klar kommuniziere, was ich von dir erwarte, dann kann man sich sehr, sehr viel Ärger im Vorfeld sparen und hoffentlich auch ja zufriedener und langfristig miteinander glücklich werden. Okay, so viel von mir. Dankeschön. Tschüss.
Das heutige Thema ist Abfuck. Ich erzähle euch heute einen Abfuck über mich selbst. Mein Name ist Carsten Hinrichs und was ist mir passiert? Es ist jetzt nicht der größte Abfuck, den ich bisher hatte, aber durchaus eine Erfahrung, die ich gerne teilen möchte. Wir haben ein WordPress-Plugin ins Leben gerufen und das war unser erstes. Die Vermarktung sollte eigentlich direkt starten, als das Plugin-Release fertig war. Und so habe ich mit der Veröffentlichung der Version 1.0 des Plugins natürlich auch diverse Webseitenbetreiber angeschrieben, die sich nur annähernd mit der Thematik des Plugins beschäftigen. Und das Feedback war relativ gut. Einige haben sofort angeboten, da freiwillig was drüber zu schreiben und das zu testen. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass wir ein Affiliate-Programm betrieben haben. Das war ein kostenpflichtiges Plugin. Und so wurden direkt am Anfang relativ viele Artikel über das Plugin geschrieben. Und ich war glücklich, habe mir dann die ersten Artikel durchgelesen und dachte mir, wow, so gut ist das jetzt irgendwie doch nicht gelaufen, denn da stand sehr viel Kritik drin. Wir waren natürlich daran bestrebt, die Kritik schnellstmöglichst auszumerzen und das als Feature quasi mit bei uns in unser Plugin einfließen zu lassen und haben uns diese Kritikliste der verschiedenen Advertorials und auch Beiträge runtergezogen oder zusammengeschrieben und haben dann fleißig an der Version 1.1, 1.2 und 1.3 gearbeitet. So hatten wir die Möglichkeit, durch das Feedback unser Plugin natürlich weiter zu verbessern und so konnten wir auch erstmal sehen, Mensch, was will der allgemeine Kunde eigentlich, ne? Wo ist das Interesse daran, was ist eigentlich der Hauptfokus und vor allen Dingen die USPs, die wir definiert haben, decken die sich mit den Wünschen, die der Kunde hat. Ja, was war jetzt natürlich am Ende passiert? Wir hatten da draußen im Internet überall Beiträge über unsere Version 1.0 mit den Hinweisen, dass bestimmte Funktionen nicht vorhanden sind oder dass andere Funktionen noch nicht ausgereift sind. Und diese Beiträge waren im Grunde genommen nach 2 Wochen eigentlich nicht mehr aktuell. Das heißt, mit dem Release der Version 1.3 haben wir eigentlich alle diese Hinweise mit einfließen lassen und haben eine echte Release-Version, eigentlich wäre das die 1.1.0 gewesen, auf den Markt gebracht und haben die Updates rausgebracht. Und jeder, der sich jetzt natürlich über unser Plugin informiert hat, hat natürlich auch die anderen Webseiten gefunden und ist unter Umständen dann nicht bei uns hängen geblieben, weil er sich gedacht hat, ach Mensch, dieses Plugin erfüllt gar nicht meine Anforderungen. Das ist natürlich für uns nicht gerade gut gelaufen. Da haben wir uns gedacht, Mensch, jetzt schreibst du die einfach alle nochmal an und sagst hier, wir haben das jetzt geupdatet, wir haben uns dein Feedback angehört und haben das auch berücksichtigt. In der Version 1.3 haben wir das alles ausgemerzt. Wäre super klasse, wenn du deinen Beitrag updaten könntest. Ja, jetzt könnt ihr euch natürlich denken, was passiert ist. Nichts ist passiert. Ne? Es hat keiner mehr seinen alten Beitrag angefasst. Am Ende war es tatsächlich nur einer von ungefähr 20, wo wir auch wirklich vehement und sehr energisch hinterher waren, weil dieserjenige mit seiner Webseite tatsächlich zu den Hauptkeywords zu unserem Plugin auch auf Platz 1 gerankt hat und wir natürlich auf jeden Fall dort wollten, dass da die Wahrheit drin steht. Meine Learnings daraus sind definitiv, such dir vorher eine Beta-Tester-Gruppe, das habe ich damals komplett übersehen und vernachlässigt, Und nur weil du selber denkst, dass dein Produkt gut ist und für den Markt bereit ist, heißt noch lange nicht, dass es wirklich so ist. Das heißt, diese Beta-Testgruppe, die sollte das wirklich auf Herz und Nieren einmal testen. Und das ganze Feedback, das bringst du noch mit rein. Das, also vor dem Release auf jeden Fall mit reinbringen. Und wie sagt man so schön, ne, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mir hat natürlich mein Plugin wunderbar geschmeckt, aber letztendlich hat der Kunde nicht unbedingt in der Version, die wir rausgebracht haben, als Startversion Gefallen daran gefunden. Und nun hatten wir halt im Nachgang oder haben wir immer noch das Problem, dass da draußen sehr viele Beiträge existieren, die unser Plugin eigentlich falsch beschreiben. Die Ergebnisse dieser Beta-Testgruppe sollten dann unbedingt auch wieder noch in die Entwicklung reinfließen, bevor man in die Öffentlichkeit damit geht. Jetzt kann man natürlich meinen, da würde man sich in einen Teufelskreis bewegen, dass man immer wieder nur nachbessert. Das darf man natürlich nicht machen. Man muss irgendwann auch rausgehen und irgendwelche Fehler existieren auch erstmal wirklich nur im Live-Umgang beim Kunden selber. Da muss man natürlich dann schnell reagieren mit Updates. Aber so wie das bei uns gelaufen ist, mit den jetzt im Internet vorhandenen, eigentlich nicht richtigen Beiträgen über unser Produkt, so ist definitiv nicht gut gelaufen und das würde ich im nächsten Schritt, beziehungsweise das habe ich auch im nächsten Schritt bei weiteren Plugins anders gelöst und dort bin ich wirklich erst in Beta-Testrunden reingegangen, mir das ganze Feedback gesammelt, bevor ich damit überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen bin. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Fuck-up ein bisschen was anfangen und könnt da vielleicht eine Parallele zu eurem eigenen Business, zu euren eigenen Produkten finden. Wenn ihr vielleicht gerade in der Findungsphase seid zum Release eines neuen Produktes, egal ob Software oder Hardware, also physisch, dann gebt es erstmal ein paar Unbeteiligten in die Hand und hört euch wirklich das ehrliche Feedback an. Versperrt euch nicht davor, Kritik anzunehmen. Ich weiß selber, wie das ist. Das eigene Baby ist immer das Schönste, ne? Aber ein außenstehender Blick kann einem manchmal wirklich weiterhelfen und vor allen Dingen auch kontrolliert eure USPs, weil auch bei uns kam mit diesem Feedback der externen tatsächlich auch heraus, dass das, was wir als USP gesehen haben, vielleicht der Endkunde gar nicht unbedingt so wahrgenommen hat und für den andere Dinge einfach viel, viel wichtiger waren.
So, das ist jetzt mein zweites Fuck-up sozusagen. Und zwar geht es mir jetzt hier auch eher um eine geschäftlich-menschliche sozusagen Entscheidungsebene. Und das kann ich sagen, ist jetzt aus der eher jüngeren Vergangenheit. Und das ist schlicht und ergreifend die Thematik, dass man an Sachen, von denen man relativ ein gutes Bauchgefühl hat, dass sie schief laufen, einfach seinem Bauch relativ schnell folgen soll. Bei mir war es schlicht und ergreifend der Ausstieg aus Tech Value, den ich definitiv 2 Jahre hätte früher machen sollen, wenn nicht sogar 3 Jahre. Ich habe, also im Kurz, wir hatten eine gute Idee hinter dem ganzen Unternehmen. Ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass einfach zwischen uns Gründern die Werteebene nicht stimmt. Und das kannst du nicht mehr heilen. Das macht keinen Sinn und man tut da keinem einen Gefallen, wenn man weiter daran festhält. Und es ist jetzt nicht wertend gemeint, wie Werteebene heißt. Wenn die eben nicht passt, heißt nicht, die eine ist besser oder schlechter als die andere. Jeder hat ihre Berechtigung. Ihr passt halt dann bloß nicht und so etwas kann man schlicht nicht heilen, weil daran fast alle Entscheidungen festhängen. Jetzt ist es so, dass wenn man dann so etwas hat und hat da so ein Bauchgefühl, dann ist es natürlich so, dass man sagt, naja, ich muss ja rational sein und rational gibt es 5000 Gründe. Scheiß einfach drauf, dein Bauch hat meistens recht, weil er Sachen sieht, die man einfach im Kopf noch nicht fertig durchdenken kann. Und wenn man in so einer Situation ist, kommt man auch nicht dazu, ordentlich zu denken, weil man sich relativ stark im Kreis dreht, bis man zu Situationen dann kommt. Und das war dann so, wo ich auch wirklich sagen muss, ich musste jetzt das Ganze für mich beenden. Schlicht und ergreifend, wenn du sagst, würde ich mein eigenes Unternehmen noch empfehlen? Und als ich dem Zeitpunkt war, nein, würde ich nicht mehr empfehlen für das, was ich sozusagen, für was ich stehe und erwarte. Spätestens dann muss man natürlich entsprechend die Reißleine ziehen und sich aus dem ganzen Thema verabschieden. Und da ist auch relativ egal, was einem das an Geld kostet, weil ganz im Ernst, es geht einem danach so viel besser, wenn man nicht mehr mit Sachen belastet sind, die gegen die eigene Wertebasis gehen. Und wie gesagt, nochmal, das ist nicht wertend gemeint, ein bisschen bekloppt, weil jeder hat ihre Berechtigung. Und was mir dann auch aufgefallen ist, man sagt dann immer, okay, mach klar, was man will. Das Doofe ist, wenn man sich klar macht, was man will, wird man schon relativ konkret. Und wenn es um Wertefragen geht, ist das immer schwer. Was ich mir dann relativ eher klar gemacht habe, ist das Gegenteil, nämlich allem, was ich nicht will. Und was dazu gehört, sind klassischerweise skalierende Geschäftsmodelle, weil ich festgestellt habe, das bin ich nicht an der Stelle, weil mir Menschen sehr, sehr wichtig sind und skalierende Geschäftsmodelle so ein bisschen gegenlaufend sind. Man muss natürlich auch mit hergehen, was heißt das in der Konsequenz? Offensichtlich, wenn ich mir unser Wirtschaftssystem anschaue, werde ich deswegen auch nie in unendlicher Reichtum enden. Das wird schlicht und ergreifend nicht passieren. Dann ist mir das aber auch offensichtlich nicht so wichtig, weil mir offensichtlich andere Sachen an der Stelle wichtig sind. Und ich will jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen, aus dem einfachen Grund, wenn ich anfange, drüber zu reden, dann klingt es so, als wäre das Dissenspunkte, das waren es oft gar nicht, sind Sachen, die sind in mir passiert. Und das Zweite ist, wenn man dann anfängt, drüber zu reden, dann stellt man sich natürlich bewusst, unbewusst, man kann es gar nicht machen, positiv da, darum geht es nicht wirklich werteneutral an der Stelle. Weil mein Fehler war ja mein Fuck-up ist, ich habe es einfach zu lange hingezogen. Ich hatte eine Entscheidung, die offensichtlich getroffen werden muss, schlicht und ergreifend nicht getroffen. Man lernt man daraus, oder für mich selber habe ich jetzt festgestellt, wenn mir im Bauch etwas sagt, reagiere einfach wesentlich schneller. Das heißt jetzt nicht, ich haue ständig mit der Faust auf den Tisch, aber man lässt es jetzt auch nicht mehr 2,5 Jahre vor sich hin plätschern, sondern reagiert da einfach schneller. Und das heißt auch, man kann sich entsprechend klar machen, was man will oder nicht will, das klar kommunizieren, wenn man feststellt, dass man nicht zusammenkommt, dann auch klare Konsequenzen ziehen. Und das gilt für alles, das gilt für Kundenbeziehungen, wenn man merkt, da passt es nicht, tut man auch keinem einen Gefallen, wenn man da zusammenarbeitet. Ich hatte letztens erst ein sehr spannendes Pitch-Gespräch, wo die Gegenseite etwas verwirrt war, dass ich im Pitch da halt auch drin kam, was ich eigentlich von einem, was, oder wir von einem Kunden erwarten. Mit der Frage haben die gar nicht gerechnet, weil die da sehr klassisch Konzern sehr eingenommen waren von sich und wie das Leben zu sein hat. Und ich dann gesagt habe, ja, das Problem ist, wenn wir uns darauf nicht einigen und das ist, was wir für uns brauchen, um erfolgreich zu arbeiten, dann verbrenne ich hier meine Mitarbeiter, weil die unglücklich sind. Und wenn meine Mitarbeiter unglücklich sind und gehen, dann ist der Schaden einfach überhaupt nicht zu bezahlen im Vergleich, was sie mir dort bezahlen, auch wenn das ein sehr großer Auftrag wäre, weil das Risiko ist dann eher, dass ich sehr viele Mitarbeiter verbrenne, weil die da drauf sitzen. Also egal, wie man es dreht, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, es hat dann einfach keinen Sinn. Und das ist auch nicht schlimm, es muss nicht jeder zu jedem passen, das ist absolut fein. Wie gesagt, es ist wertneutral. Es ist nur wichtig, dass Leute mit ähnlichen Werten und Zielen sich irgendwie zusammenfinden, weil sonst tut man sich auf allen Seiten nichts Gutes. Und das ist halt einfach falsch, dafür ist das Leben zu kurz. Also haltet an euren Fährten fest, macht euch vor allem klar, was ihr nicht wollt, weil das lässt sich viel einfacher und offener beschreiben, weil das Wollen ist dann klar, was habe ich für Ziele und das muss ich da denken, wo will ich in 5 Jahren oder 10 Jahren sein. Das ist Bullshit, dauert ewig, liest man 5000 Bücher drüber, wie man Ziele definiert und was sind Visionen. Das hilft euch in solchen Situationen nicht weiter, macht euch einfach klar, was man nicht will. Das lässt nämlich auf der Wollenseite sehr, sehr, sehr viel Raum offen und bringt sehr viel Flexibilität rein und handelt danach, bleibt dabei freundlich und höflich, weil wie gesagt, wenn jemand andere Werte hat, heißt das nicht, dass er schlechter ist. Er hat einfach nur andere Werte. Das ist erstmal feini. Solange man nicht rumläuft und Leute erschießt, ist erstmal alles okay. Dementsprechend, wenn man dann auch früher ist, glaube ich, kriegt man so etwas auch mit weniger Emotionen rum, als wenn man da schon länger zusammen ist. Also ausharren und zu hoffen, dass sich eine Lösung ergibt, macht das Ganze schlimmer. Handelt höflich, aber bestimmt und etwas schneller, weil es wird euch helfen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr könnt euch das zu Herzen nehmen oder habt erst gar nicht solche großartigen Probleme, weil er sowieso immer geradeaus kommuniziert. In diesem Sinne viel Spaß. Das war Termfrequenz 360 für diesen Monat. Ich danke allen unseren Moderatoren, die sich dieser Frage gestellt haben. Es ist wie immer nicht so ganz leicht, mal kurz was aufzunehmen, wobei das schon aber was Sinnvolles aufzunehmen ist natürlich die Herausforderung. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ich danke an dieser Stelle ganz besonders Guido nochmal für die ganzen Zusammenschneiden. Der macht sich ja die Arbeit mit diesem ganzen Orga-Thema drumherum, damit das Ganze hier live gehen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, am besten direkt unter termfrequenz.de als Podcast, weil das ist unser Sammelfeed und das kommt so mit allen unseren Moderatoren hier zugute und die machen alle einen guten Job und verdienen es sozusagen. Natürlich könnt ihr auch direkt die Termfrequenz 360 bewerten. Denkt daran, uns Fragen zu schicken an fragen@termfrequenz.de oder natürlich auch sehr gerne auf unserer Facebook-Seite Termfrequenz oder auch per Direct Message, WhatsApp, Telegram, whatever euch beliebt. Wir sind für jede Art und Weise von Fragen dankbar, damit wir einfach eine größere Auswahl haben und entsprechend hier alle motivieren können, auch mitzumachen. Wie gesagt, uns hat Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und hoffen auf eure Bewertung. In diesem Sinne, bis in einem Monat.